SWR 2. Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es ist nach Monopoly das zweiterfolgreichste Brettspiel der Welt. Die Siedler von Catan. 1995 kam es auf den Markt und ist seitdem millionenmal verkauft und in mehr als 40 Ländern und Sprachen erschienen. Erfunden hat dieses Spiel Klaus Teuber. Sein Sohn Benjamin war nicht unmaßgeblich beteiligt an der Entwicklung. Und beide sind heute Abend meine Gäste, Klaus und Benjamin Teuber. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Schönen guten Abend.
Catan ist eine fiktive Insel, die von den Spielern entdeckt und erschlossen wird. Sie bauen Straßen und Siedlungen, handeln mit ihren Mitspielern um Rohstoffe, schicken Ritter zur Verteidigung aus. Wann haben Sie beide zuletzt Ihr Spiel gespielt?
Naja, das ist schon jetzt, denke ich mal, 2 Wochen her, ne? In einer Variante haben wir es gespielt. Wir haben ja auch ständig so neue Ideen, was man noch mit Catan machen könnte. Und morgen werden wir es wieder spielen.
Also Sie machen das aber trotzdem immer noch regelmäßig?
Ja, wenn auch das Basisspiel in seiner Urform eher selten, dann mehr halt in Variationen, ja.
Wer hat gewonnen vor 2 Wochen? Können Sie sich noch erinnern?
Ach, da brauche ich gar nicht zu überlegen. Benny gewinnt meistens.
Was für Spiele spielen Sie denn sonst noch?
Alle möglichen. Also wir sind noch 4 Tage im Jahr in einem Hotel mit Gleichgesinnten. Das sind so 120 Leute dann. Und da spielen wir den Jahrgang rauf und runter. Also wir sind natürlich auch sehr bedacht und freuen uns darauf, neue Spiele kennenzulernen.
Dann auch Spiele von anderen Entwicklern und
nicht
nur ihre eigenen.
Ja, man muss auch mal über den eigenen Zaun gucken.
Und am heimischen Küchentisch, was wird da gespielt am liebsten?
Da wird eigentlich nur gefrühstückt. So ein Testzimmer mit einem Tisch und da spielen wir dann. Und was haben wir zuletzt gespielt, Benny?
Wir gucken eigentlich immer so pro Jahr, was ist irgendwie ein schönes Spiel, das nehmen wir dann mit. Aber es gibt so viele tolle Spiele, wir können uns gar nicht richtig festlegen, muss man sagen.
Ja, ja. Aber ich meine, zuletzt haben wir wahrscheinlich...
Ein Klassiker ist Bausack, der kommt immer wieder.
Ja. Mhm. 1995 kam ein Spiel auf den Markt, das sofort und zu Recht Spiel des Jahres wurde. Die Siedler von Catan sind in den vergangenen 25 Jahren über 30 Millionen Mal verkauft worden, überall auf der Welt. Klaus Teuber hat dieses Spiel erfunden und gemeinsam mit seinem Sohn Benjamin ist er heute Abend mein Gast. Herr Teuber, die Siedler von Catan war nicht das erste Spiel, das Sie erfunden haben, auch nicht das erste, das zum Spiel des Jahres gewählt wurde, aber keins Ihrer Spiele ist so erfolgreich wie die Siedler. Was macht es so besonders?
Ja, also ich hatte damals, als es entwickelte, jetzt nicht damit gerechnet, dass es diesen Erfolg jetzt nach sich ziehen würde. Für mich war es eigentlich mehr oder weniger so, ja, ein Spiel von vielen, die ich schon gemacht hatte. Habe natürlich festgestellt, okay, die Freunde und so, die sind vielleicht noch einen Tick begeisterter als bei den anderen. Aber als es dann wirklich so erfolgreich wurde, war ich selbst sehr, sehr überrascht. Und was es denn dann ausmacht, dieser Erfolg, das sind viele Faktoren. Also es ist angefangen von der Variabilität des Spielplans, ist immer wieder neu. Dann über das Interaktive, man muss miteinander handeln und das mögen Frauen natürlich auch sehr. Und man ist ständig eingebunden, also man kann nicht einfach mal in den Keller gehen und ein Bier oder eine Flasche Wein holen, dann hat man was verpasst.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen damals?
Ja, eigentlich waren es die Wikinger, die mich da hingeführt hatten. Ich bin also sehr geschichtsaffin. Ich lese immer gerne über die menschliche Geschichte nach. Und die Wikinger, die haben es mir irgendwie angetan, weil die jetzt nicht wegen ihren Beutezügen, sondern weil die eben als Siedler übers Meer fuhren, übers Offene und neue Inseln entdeckten, also Grönland beispielsweise oder Island. Und da habe ich mir vorgestellt, wie wäre das denn in einem Spiel zu erleben, wie man sozusagen so eine jungfräuliche Insel besiedelt, also entdeckt und besiedelt und was macht man da? Und dann fällt Bäume, man muss natürlich Getreide sehen und all diese Dinge eben. Ne? Und so entstand so der erste Wunsch in mir, ja, dieses Spiel zu kreieren.
Benjamin Teuber, Sie waren damals sowas wie der lebende Crash-Test-Dummy für die Spiele Ihres Vaters. Sie mussten testen.
Müssen ist, genau, ist ein hartes Wort im Grunde. Wir wurden immer eingeladen, aber er hat das immer sehr gut gemacht. Er hat dann wirklich auch geschaut, haben wir Lust auf Spielen, denn ein Spiel kann nur Spaß machen, wenn man, glaube ich, grundsätzlich gerade auch Lust hat aufs Spielen. Aber ja, ansonsten waren wir immer die ersten Testspieler und das war auch immer sehr spannend.
Es gibt die Geschichte, dass ein Comicheft sozusagen der Indikator war, ob das Spiel gut oder nicht gut war.
Das ist richtig, ja genau. Wir sind uns selber nicht ganz eilig, wer es hingetan hat, ob das zufällig lag oder ob er es platziert hatte. Ich meine, er hat es platziert. Auf jeden Fall lag das immer nebendran und wenn beim Spiel irgendwie er gemerkt hatte, dass ich da reinschaue während des Spiels, dann hat er gemerkt, oh, da ist die Spannung noch nicht groß genug im Spiel und da muss ich wohl nochmal rangehen.
Wie war Ihre erste Reaktion auf die Siedler von Catan?
Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern an die ersten Spiele, aber ich kann mich noch erinnern, dass das Spiel was Besonderes hatte. Also es hat auf eine besondere Art und Weise fasziniert, dieses Rohstoffsammeln, dieses Tauschen, dieses Bauen, was zu erschaffen. Also es blieb hängen, dieses Gefühl des Spielens.
4 Jahre hat es gedauert, von der ersten Idee bis zum fertigen Spiel. Welche Phasen haben die Siedler durchlaufen, bis sie dann marktreif waren?
Ja, die erste Phase war ein, sagen wir mal, sehr, sehr gewaltiges Spiel. Da gab es alles, was man sich so vorstellen kann. Entdecken, Inseln und Ritter und alles Mögliche. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es immer nur in Gedanken sozusagen durchgespielt. Wahrscheinlich am Tisch hätte es so 10 Stunden oder 12 gedauert. Und ja, dann kam eben der nächste Schritt, vereinfachen und wegnehmen und es auf den Kern reduzieren. Und so habe ich das Entdecken dann schließlich weggelassen und das blieb dann beim Siedeln. Und das war dann die zweite Stufe und da gab es aber noch keine Entwicklungskarten und so weiter. Und erst in der dritten Stufe war es dann so, wie wir es heute kennen.
Und immer mit der Familie die verschiedenen Stufen getestet?
Die zweite und die dritte, ja. Also wie gesagt, die erste habe ich immer nur selbst durchgespielt und mich dann immer mit traurigem Herzen von dem einen oder anderen Spielteil oder Spielelement verabschiedet.
Als Sie es rausbringen wollten, haben Sie erstmal keinen Verlag gefunden. Mit welcher Begründung haben die Firmen abgelehnt?
Ja, die waren ganz unterschiedlich. Also eine Firma meinte, diese Holzhäuschen, die ich damals da auf dem Spielplan stehen hatte, die wären so langweilig fürs Fernsehen. Ne? War eine große Firma, die dachte natürlich gleich schon an Fernsehwerbung und so. Und ich sollte das Ganze nochmal überarbeiten, dramatischer gestalten, ne? Also Hotels vielleicht oder Dinosaurier. Also irgendetwas, was in der Kamera halt gut ausgesehen hätte. Und dann habe ich meine Holzhäuschen genommen, bin dann wieder weg und habe gedacht, nee, mache ich nicht. Und so war es bei 2, 3 anderen Verlagen auch, bis dann eben durch einen befreundeten Redakteur, der schon mein erstes Spiel, Barbarossa, rausgebracht hatte, ja, bis ich über ihn sozusagen den Kontakt zu Kosmos bekam.
Ist Ihnen mal kolportiert worden, was die Firmen, die Ihr Spiel abgelehnt haben, sich im Nachhinein geärgert haben?
Naja, wenn man so auf Messen ist, dann merkt man schon an der einen oder anderen Bemerkung, dass schon so ein bisschen Bedauern schon geäußert wurde. Ne? Das ist schon ganz klar. Und ein großer Verlag, da kam die Chefin und hat mich gefragt, sagen Sie mal, wir finden Ihr Spiel nicht. Wann haben Sie es denn dann das Spiel geschickt? Wir haben das ganze Archiv nachgeschaut und da habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich habe es Ihnen nie geschickt. Nachdem Sie die ersten 3 Spiele von mir abgelehnt hatten, die später Spiel des Jahres wurden, habe ich gedacht, ich muss es nicht nochmal versuchen.
Der damals sehr kleine Kosmos Verlag hat Ihre Idee dann gekauft. Ja. Es gibt die Anekdote, dass die Sekretärin bei Kosmos bei der ersten großen Bestellung von 1000 Siedlerspielen vor Schreck wortlos aufgelegt hat.
Ja, sie hat noch so einen Satz gesagt, wie so verarschen kann ich mich selber und hat dann aufgelegt und da musste man später sehr drüber lachen, weil der hat natürlich nochmal angerufen und hat gesagt, nee, ich will wirklich diese vielen Spiele haben.
Zum Glück und, hat er nochmal angerufen.
Ja, hat dann nochmal angerufen. Sie hat sich dann irgendwann noch entschuldigt und die waren auch total überfordert von den Bestellungen. Das war der Kosmos Verlag damals nicht gewohnt, weil ein Spiel des Jahres verkauft sich im ersten Jahr an die 300.000 Mal. Und wenn man sich überlegt, da sitzen halt dann 2, 3 Leute da und die müssen das alles fakturieren und so weiter. Das war halt wirklich eine große Aufgabe.
Also mit dem Erfolg hatte am Anfang keiner gerechnet. Wann war Ihnen klar, dass dieses Spiel durch die Decke geht und ganz besonders ist?
Ja, also ich hatte 3-mal Spiel des Jahres zuvor und die liefen im ersten Jahr gut, im zweiten waren so, die Hälfte vielleicht oder gar nichts mehr. Und bei Catan war es im ersten Jahr natürlich auch gut und im zweiten war es, ist der Umsatz gestiegen, im dritten nochmal. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich und ich habe gedacht, das scheint wirklich jetzt ein langfristiger Erfolg zu werden, also nicht nur eine Eintagsfliege.
eine Insel erschließen, Straßen bauen, Siedlungen gründen. Bei den Siedlern von Catan expandieren nicht nur die Spieler auf dem Brett ihr Reich, das Catan-Imperium selbst wächst ebenfalls seit 25 Jahren stetig. Von dem Erfolgsspiel gibt es mittlerweile unzählige Varianten und Erweiterungen, Bücher, Merchandising. Der Urvater des Spiels, Klaus Teuber, und sein Sohn Benjamin sind heute Abend meine Gäste. Klaus Teuber, mit welchen Spielen sind Sie groß geworden?
Das erste Spiel, das war wohl 66, ein Kartenspiel, was ich mit meiner Oma spielte. Meine Eltern selbst haben eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Es war Nachkriegszeit und Spielen, das war Kindersache eigentlich, ne? Und das hat man den Kindern überlassen. Aber immerhin haben sie mir immer mal wieder zu Weihnachten oder so ein Spiel geschenkt und das habe ich dann meistens eigentlich erstmal alleine gespielt. Und ja, und dann mit Freunden, aber da gab es meistens Streit. Ne? Aber es gab schon natürlich auch, Mensch, ärgere dich nicht später, Monopoly, also all die Spiele, die man so allgemein halt als Gesellschaftsspiele kennt.
Wann kam das, dass Ihnen die Spiele, die es gab, nicht mehr gereicht haben?
Ja, den Augenblick gab es eigentlich nie. Es war ganz anders. Es war so, dass ich eine wundervolle Fantasy-Geschichte gelesen hatte. Und war so ein bisschen traurig, dass es das Ende war und habe zu dem Zeitpunkt auch schon gerne andere Spiele gespielt. Und da habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich diese Geschichte jetzt oder einen Aspekt dieser Geschichte im Spiel sozusagen zum Leben erwecken könnte, mit anderen Menschen erleben könnte. Und so war so der erste Wunsch eigentlich entstanden, ein Spiel zu kreieren. Und es war nicht so, dass mir die Spiele nicht gereicht hätten. Es war eigentlich wirklich so, ja, dieses Buch, das war der Schlüssel.
Wie lernt man überhaupt das Spiele erfinden? Ist man automatisch Autodidakt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, gibt ja keine Uni oder so, wo man das lernen könnte. Also es ist viel Erfahrung, die man im Laufe der Zeit sammelt. Und man lernt aus Fehlern, man lernt aus Sackgassen. Ja, es ist passiert ja auch, dass man eine Idee versucht zu verwirklichen und dann stellt man irgendwie fest oder irgendwann fest, nee, hat keinen Sinn, ich kann es einfach nicht rauskitzeln, was ich rauskitzeln möchte.
Benjamin Teuber, Sie sind heute selber Spieleerfinder. Was haben Sie von Ihrem Vater gelernt?
Ja, ich habe gerade auch gedacht, das ist eigentlich fast wie ein Lehrberuf. Also als Kind immer viel mitgespielt und dann lernt man ja auch so ein Spieleerlebnis über ganz viele Iterationen hinweg kennen und merkt, dann ändert sich was und da wird es besser, hier war eine Sackgasse und dass man so ein System ändern kann und dann auch selber vielleicht ein paar Vorschläge mal einzubringen hier und da, ist, glaube ich, schon mal eine gute Lehrerfahrung, was man dann auch für später selber mitnehmen kann.
Benny hat zwei wichtige Punkte seiner Ausbildung übersprungen. Ne? Zum einen mal das Basteln von Spielefiguren und genau. Zum anderen im Keller archivieren. Ne?
Genau,
die ganzen Spiele sortieren.
Die wenigsten Spieleerfinder können vom Spieleerfinden leben. Und vor den Siedlern von Catan war das bei Ihnen ja auch so. Sie haben als Zahntechniker gearbeitet im Labor Ihres Vaters und das lief nicht so gut. Was war das Spieleerfinden damals für Sie? Hobby, Flucht, Zubrot?
Naja, es war nie eigentlich die Hoffnung in mir, dass das Zubrot werden könnte, als ich damit anfing. Es war ein reines Hobby gewesen und es war so ein bisschen mein Refugium. Weil im Labor, also mein Vater wurde schwer krank und ich war plötzlich auf mich alleine gestellt und musste mit 60, 70 Mitarbeitern klarkommen, mit den Kunden klarkommen. Und das war eine sehr harte Zeit und da war ich manchmal sehr, sehr froh, wenn ich so meine eigene Welt in meinem Keller hatte und konnte mich mit Dingen beschäftigen, in die mir keiner reingeredet hat und die sozusagen nur mich angegangen sind.
Aber Sie mussten viel arbeiten, um das Labor über Wasser zu halten. Wo haben Sie die Zeit noch hergenommen?
Naja, das war, wenn ich abends nach Hause kam, haben wir zusammen gegessen. Ich habe Kindern meistens was vorgelesen. Vielleicht haben wir nochmal Fernsehen geguckt und dann meistens so 11:30 bis 12, also 1,5 Stunden noch. Nicht jeden Abend, aber immer mal wieder. Und natürlich auch in Zeiten Autofahren oder so. Also wenn man irgendwas Stumpfsinniges tut, dann kommen natürlich auch Gedanken und dann entwickelt man automatisch auch weiter.
Benjamin Teuber, haben Sie von den Geldsorgen Ihrer Eltern damals etwas mitbekommen?
Sie haben es wirklich sehr gut irgendwie vor uns verstecken können, glaube ich. Am Rande hat man gemerkt, dass es doch irgendwie ein belastender Faktor war oder irgendwie stressig war, aber nicht so aktiv. Also ich weiß zum Beispiel, jeden Donnerstag habe ich das Mickey-Maus-Heft bekommen. und so Sachen, das hat ja dann auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, gereicht. Ne? Also insofern, so aktiv hat man es nicht mitbekommen und das war schön.
Wie würden Sie Ihre Kindheit als Sohn eines Spieleerfinders beschreiben?
Verspielt auf jeden Fall, sehr, sehr kreativ. Und ich dachte wirklich immer, dass es irgendwie ein normaler Beruf, vielleicht einer von 10 ist Spieleerfinder und habe das dann nicht als was Besonderes gewertschätzt. Aber habe dann irgendwie später auch gemerkt, dass es schon besonders, wenn der Vater auf einen zukommt und fragt, hey, wollen wir mal was spielen, wollen wir was ausprobieren, irgendwie was vielleicht auch ein neues Produkt werden könnte. Das war immer sehr spannend.
Mitte der 90er, als die Siedler von Catan rauskamen, das war die Zeit, als die ersten Spielekonsolen auf den Markt kamen, Videospiele in 3D entwickelt wurden. Waren Brettspiele überhaupt damals in bei Jugendlichen ihres Alters?
Ich muss dazu sagen, in der Pubertät hatte ich auch eine Spielepause, da habe ich mich nicht besonders für interessiert und andererseits hatte ich aber auch den ersten Gameboy sofort gehabt und danach auch die weiteren Super Nintendo und so. Das war für mich aber nie im Konflikt, also ich habe immer beides sehr gerne gespielt und das ist auch etwas, was ich bei meinen Freunden so wahrgenommen hatte.
Also da konnte man einmal daddeln und auch dann sich an den Tisch setzen und ein Brettspiel spielen?
Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es heutzutage mehr denn je so ist, wirklich mal eine Auszeit zu nehmen und sich mit den Leuten zu beschäftigen, was Haptisches in der Hand zu haben, das Smartphone außen vor zu lassen, ist, glaube ich, so ja, Digital Detox und eine schöne neue Erfahrung für viele.
Mit den Siedlern von Catan waren Brettspiele und gemeinsame Spieleabende auf jeden Fall ganz angesagt, ganz plötzlich. Wie sehr hat Sie das gefreut, Klaus Teubern, wieder mehr Geselligkeit in die Wohnzimmer und WG-Küchen gebracht zu haben?
Naja, das habe ich mit der Zeit gemerkt, dass Catan da schon eine Rolle gespielt hat, dass das Brettspiel mal so eine Art Renaissance auch wieder hatte. Und natürlich freut mich das, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass es mich zu sehr berührt, ja, weil ich sitze halt gerne an meinem Computer oder an meinem Schreibtisch und entwickle und alles, was so außen herum dann geschieht, das nehme ich zwar wahr, aber liegt mir jetzt irgendwie fern, das dann immer wieder auszukosten.
Mit dem Erfolg von Catan haben Sie auf jeden Fall den Beruf des Zahntechnikers an den Nagel gehängt. Ist Ihnen diese Entscheidung leicht oder schwer gefallen?
Naja, ich hatte mit einigen Kollegen ein sehr gutes Verhältnis und wir treffen uns also heute noch jährlich einmal und da war schon ein weinendes Auge auch dabei, dann Tschüss zu sagen. Auf der anderen Seite war ich jetzt mein eigener Herr, konnte tun und machen, was ich wollte. Hatte den ganzen Tag Zeit, meine Ideen zu realisieren, wobei natürlich da auch viel Alltag auch reinspielt. Ne? E-Mails beantworten, Kontakte, Verträge und so weiter und so fort. Aber letztlich war das eine sehr, sehr schöne Entscheidung gewesen, die ich da treffen konnte.
Klaus und Benjamin Teuber sind heute Abend meine Gäste. Der Erfinder des Erfolgsspiels Die Siedler von Catan und sein Sohn, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Die Catan GmbH ist heute ein Familienunternehmen. Wer arbeitet alles mit?
Ja, also meine beiden Söhne, Guido und Benny. Meine Frau macht so die Buchhaltung und da haben wir noch jemand, der für die Elektronenspiele zuständig ist und ja noch ein Übersetzer, der zeitweise für uns arbeitet.
Wie ist das, die ganze Familie mit an Bord zu haben?
Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin also sehr glücklich darüber, dass meine beiden Söhne, ja sagen wir mal, ohne dass ich sie fragen musste, sehr gerne mit in die Firma oder mit in die Firma gekommen sind. Und also mein Ältester hat damals, als ich jemanden einstellen wollte, gesagt, warum kann ich das nicht machen? Und nach seinem Studium ist er dann tatsächlich, also haben wir zusammen die Catan GmbH gegründet und Benny folgte dann später.
Benjamin, wie ist das, der Papa als Chef?
Ja, wir arbeiten Gott sei Dank sehr, sehr gleichberechtigt und gleich auf, teilen uns vieles. Also er wird es nie so raushängen lassen und das ist deswegen sehr angenehm. War auch für uns beide, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass wir das anfangen, zusammen da zu arbeiten.
Ursprünglich haben Sie Psychologie studiert. Kann man die beim Spieleerfinden gut gebrauchen?
Ich glaube, als Denkrichtung. Also nicht jetzt angewandt in Inhalten, sondern einfach, wie man vielleicht manches angeht. Aber auch nicht zu spezifisch.
Umgekehrt, wie viel Psychologie steckt in einem Brettspiel? Also wie viel lernt man von seinen Mitspielern, von seinen Freunden, wenn man mit ihnen spielt?
Ich finde sehr, sehr viel. Also ich spiele sehr gern mit Menschen, um die auch kennenzulernen. Es gibt ganz viele Ebenen, die man entdecken kann. Erstmal die offensichtlichen, wie gut kann er verlieren, gewinnen, ist er mit Ernsthaftigkeit dabei, macht es vor allem Spaß, nimmt das ernst. Aber dann auch in tieferen Freundschaften kann man noch Ebenen entdecken, die man vielleicht so vorher noch nicht wahrgenommen hatte.
Konnten Sie immer gut verlieren?
Ich glaube, am Anfang kann niemand so richtig gut verlieren, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, Sohn eines Spieleentwicklers zu sein, dass man es dann doch irgendwann auch lernt, denn die Menge der Spiele bringt es einfach mit sich und das ist auch gut.
Auch das lernt man beim Spielen. Mhm. Ist bei Ihnen schon mal ein Spiel eskaliert?
Eigentlich nicht. Ich kann mich gerade an keins erinnern, wo... Nee, im Grunde nicht. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die beim Spielen auch mal ausgetragen werden oder die auch dann ein Stück weit da besprochen werden, aber eskalieren kann man nicht sagen.
Klaus, bei Ihnen?
Also wenn Sie mit eskalieren meinen, dass jemand den Tisch umgeworfen hat, nee. Hat auch noch keiner jetzt von uns den Tisch verlassen, ohne dass das Spiel beendet wurde. Aber das liegt halt daran, dass wir alle sehr viel schon gespielt haben und dann irgendwann doch gemerkt haben, dass eigentlich beim Spielen der Weg das Ziel ist und nicht unbedingt zu gewinnen. Also es ist zwar schön, wenn man gewinnt, aber das gemeinsame Erlebnis steht eigentlich so ganz oben an.
Auch in den USA hat es einen Catan-Hype gegeben, ausgelöst durch viele Prominente, die sich als Spieler geoutet haben. Der vielleicht größte Fan ist der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, Unternehmer im Silicon Valley, der eine eigene Catan-Version sogar bei Bewerbungsgesprächen einsetzt. Wie kann ein Brettspiel dabei helfen, den passenden Angestellten zu finden?
Ich glaube ein Stück weit, also jetzt in seinem Fall würde ich meinen, ich war ja noch nie dabei, aber ich denke, alle haben die geeigneten Qualifikationen, kommen von guten Unis, haben gute Abschlüsse, auch Erfahrungen vielleicht. Und es ist dann gerade diese letzte persönliche Ebene, die man beim Spielen eben gut herauskitzeln kann. Wie wird er sich auch im Umgang in Konfliktsituationen, Konkurrenzsituationen emotional und auf dieser persönlichen Ebene mit den anderen verhalten. Ich glaube, das ist eine Sache, die kriegt man sehr schön raus beim Spielen.
Hat er Humor oder nicht? Mhm. Also all diese Fragen, kann er gut umgehen mit Menschen? Ne? Das merkt man schon.
Dieses Bewerbungsspiel Catan ist eine limitierte Auflage. Sie, Klaus Täuber, haben eins davon bekommen. Mhm. Ist das anders?
Nein, das, sagen wir mal, die Spielmechanik ist die gleiche. Nur die Optik ist eine ganz andere. Ne? Also spielt halt mehr in so einer digitalen Umgebung. Ne?
Und, ja, man hat Ressourcen, man hat Menschen, man hat Ideen, man hat Kreativität. Das wird dann getauscht und zusammenmodelliert zu Startups. Ne? Also das heißt Startups of Silicon Valley. Und das ist aber im Grunde eine 1:1 Umsetzung vom Catan-Basisspiel.
Das erfolgreichste Brettspiel der Welt ist immer noch Monopoly. Da geht es darum, alles an sich zu raffen und die anderen bankrott gehen zu lassen. Bei Catan, dem zweiterfolgreichsten Spiel, ist es anders. Da gewinnt, wer sozial interagiert, wer was aufbaut. Welches Spiel ist eigentlich näher an der Realität?
Naja, ich wünsche mir, dass Catan näher an die Realität kommt, beziehungsweise, dass die Realität näher nach Catan kommt. Also, dass die Menschen merken, und ich meine, wir merken es ja alle in dieser vernetzten Welt, dass wir ohne einander nicht auskommen und dass nur wer zusammenarbeitet mit anderen mehr Erfolg hat. Und das ist das Wesen des Spiels, Catan, und das ist auch in unserer Gesellschaft so, vielleicht also noch nicht so optimal, wie es sein sollte.
Können Spiele die Welt verbessern?
Vielleicht. Ich meine, sie können auf jeden Fall, und es beginnt schon in der Kindheit, erziehen, ohne jetzt den Zeigefinger zu heben, ne? Also im Unterbewusstsein, dass die Kinder merken, ich muss nicht immer der Erste sein, ich kann auch gar nicht immer der Erste und der Beste sein. Es gibt auch andere, die mal besser sind und sich dann auch ein Stück weit zurücknehmen müssen und lernen, vielleicht auch toleranter zu sein. Also all das steckt im Spiel drin und ich wünsche mir also sehr, dass die Eltern eigentlich wieder mehr mit ihren Kindern auch spielen.
Sollten denn Spiele unbedingt einen pädagogischen Auftrag haben? Oder anders gefragt, hätten Sie jemals Monopoly erfunden?
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich gehe auch nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger an meine Spiele heran, sondern mich interessieren Geschichten. Und die, wenn es schöne Geschichten sind, dann möchte ich sie gerne im Spiel erleben. Und ich glaube, dass, sagen wir mal, Spiele mit dem erhobenen Zeigefinger, die haben auch keine Chance. Das wollen die Menschen nicht. Die wollen nicht erzogen werden beim Spielen. Die wollen einfach Spaß haben. Und das, was Spiel bewirkt, das passiert ja im Unterbewusstsein. Das passiert ja ohne diesen Finger.
Ein Spiel mit pädagogischem Zeigefinger, Benjamin, da hätten Sie dann doch den Comic wahrscheinlich eher gewählt.
Da wäre das Mickey Mouse Heft sofort draußen gewesen. Genau.
Seit neuestem gibt es sogar einen Catan Escape Room in Frankfurt. Wie kam es denn zu dieser Idee?
Da hat mich der Betreiber angeschrieben und da das 300 Meter tatsächlich neben meiner Wohnung liegt, habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Und super sympathischer Mensch und da haben wir uns gleich zusammengefunden und haben gesagt, komm, dann machen wir das.
Erklären Sie kurz, wie das funktioniert.
Also es ist so, dass es jeder spielen kann und man muss auf keinen Fall irgendwelche Regeln vom Brettspiel kennen. Das war uns wichtig. Man wird eingeschlossen, kann jederzeit raus natürlich. Und die Geschichte ist Städte und Ritter, das heißt, die Barbaren kommen, wollen den Überfall machen und wir müssen ganz dringend unseren Rittern die vier Helme aufsetzen, damit wir bemannt sind und uns wehren können.
Benjamin, Sie haben dieses Spiel mitentwickelt. Klaus, haben Sie das mal gespielt?
Ja, ich war also in diesem Raum gewesen. Ich kannte es nicht, weil Benny hat das alleine gemacht. Und ich war schon ganz gespannt darauf, weil es natürlich viel schöner, wenn man davor nichts weiß und dann diese Rätsel lösen muss.
Macht das mehr Spaß als Brettspiele?
Ich würde sagen, es ist ein anderer Spaß. Also Rätsel zu lösen ist eine ganz andere Ebene jetzt als ein Spiel fröhlich zu spielen. Also das ist beides eine gute Unterhaltung.
Sehr viel Spaß hat gemacht, euch zuzuschauen dabei und meine Kommentare dazu abzugeben, was ihr gerade nicht richtig macht.
Was wir für einen Unsinn verzapfen.
Genau. Es gibt auch Menschen, die vielen Erweiterungen und Ergänzungen von Catan kritisieren. Können Sie die verstehen?
Also von Kritik habe ich jetzt noch nichts wahrgenommen. Der eine oder andere sagt mir, das Basisspiel reicht mir, ich brauche nicht mehr. Alles gut, natürlich, warum nicht? Aber es ist ungefähr laut Verkaufszahlen sind mal ein Viertel der Menschen, die das Basisspiel gekauft haben wollen, dann auch Seefahrer, also mit Inseln und dann erweiterten Möglichkeiten spielen. Und von daher denke ich mal, es ist ein Angebot und wer es nicht annehmen will, da muss es ja nicht tun.
Muss denn das Spiel Catan immer weiterentwickelt werden, um weiterhin erfolgreich zu sein?
Naja, viele glauben, der Verlag jetzt, Kosmos, hat sich mich gestriezt und von mir verlangt, jetzt brauchen wir Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung. Aber es war ganz anders. Es war so, dass diese Erweiterung beim allerersten Prototypen, dem großen, den ich geschildert hatte, schon angelegt waren. Damals gab es schon Ritterfiguren, die man bewegen konnte. Es gab mehrere Inseln und all diese Dinge. Und als das Spiel dann, das Basisspiel, erfolgreich war, lag es natürlich nahe und war ich auch sehr froh, diese Ideen wieder aufgreifen zu können.
Also Sie sind mit den Erweiterungen eigentlich wieder ganz zurück an den Anfang gegangen?
Ja, sozusagen. Habe mir überlegt, was habe ich mir denn damals noch so vorgestellt und da kam es dann eben zur Entwicklung der Erweiterungen.
Als Computerspiel gibt es die Siedler von Catan auch. Soll die Reise denn künftig auch mehr ins Digitale gehen oder bleiben die Siedler eher auf dem Tisch?
Nee, die gibt es schon seit 1998 und mit Catan Universe haben wir jetzt eine ganz moderne Form. Da kann man also auch mit Handy und mit iPhone oder iPad spielen gegen Leute am Computer. Das ist eine große Plattform, aber das ist nur ein Ersatz und wird von den Leuten auch so gesehen. Das sind jetzt keine Computerspieler, die das Brettspiel online spielen, sondern es sind einfach Leute, die nicht Zeit, nicht Gelegenheit, nicht die genügend viele Menschen um sich haben können, um eben am Tisch zu spielen. Und da ist das eben eine Notlösung, mehr oder weniger, aber eine sehr schöne.
Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass sich angehende Spieleentwickler gerne bei Ihnen melden dürfen. Was für Tipps können und wollen Sie Ihnen geben?
Das habe ich nicht geschrieben.
War das Benjamin?
Ich weiß nicht, nein, ich meine, ich gebe auf der Homepage Tipps. Und da können sich viele eigentlich schon orientieren. Ne? Also ich sage, welche Veranstaltungen sollte man besuchen. Und es gibt Spielezeitschriften, informiert euch und so weiter. Aber ich persönlich kann Menschen jetzt nicht weiterhelfen, die ein Spiel so halb fertig haben. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Da muss ich auch mal durch. Man muss halt die Geduld und die Liebe dazu haben und dann wird es auch irgendwann fertig.
Brauchen wir denn mehr Menschen, die Spiele entwickeln?
Ach, es gibt sehr viele Menschen, die Spiele entwickeln, auch sehr gute Spiele entwickeln. Also ich denke, der Markt ist inzwischen eigentlich eher übersättigt. Also es sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele kleine Verlage haben sich am Markt etabliert. Es gibt, sagen wir mal, damals, als ich angefangen hatte, als Catan rauskam, da waren es vielleicht 100 Neuerscheinungen von Brettspielen jetzt im Erwachsenen- und Familienspielbereich. Heute sind es weit über 1000. Das heißt also, wir haben genügend Stoff für alle, die gerne spielen.
Benjamin, welche Idee würden Sie gerne noch in ein Spiel umsetzen wollen?
An der arbeiten wir gerade aktiv dran. Wir haben unser allererstes Spiel vor 6, 7 Jahren angefangen und jetzt haben wir die zündende Idee dafür bekommen. Es ist ein Rennspiel von Vampiren und das kommt morgen wieder auf den Tisch und dann versuchen wir die neue Version davon aus. Die wollen wir noch umsetzen.
In welchem Stadium befinden Sie sich gerade?
In dem, wo wir uns jetzt trauen würden, mit der engsten Familie zu spielen, aber noch nicht weiter außerhalb.
Sagen wir so, das retardierende Moment haben wir hinter uns. Ja, genau. Jetzt hoffen wir aufs Happy End.
Und das nach 7 Jahren?
Ja, manchmal dauert es eben so lange.
Das
ja.
lag ganz, ganz lange jetzt in der Versenkung und wir haben zwischenzeitlich sehr viele andere Spiele gemacht. Und auf einmal kam diese neue Idee, die wirklich jetzt, ohne da zu tief reinzugehen, eine kleine Veränderung war, in wie man die Karten eigentlich mischt und austeilt und die Seltenheit der Karten bestimmt. Und die ändert aber auf einmal alles im Spielverhalten.
Über 30 Millionen Mal hat sich das Catan-Spiel weltweit verkauft. Finanziell haben Sie jetzt ausgesorgt. Wie sehr hat dieses Spiel Ihr Leben verändert?
Ja, eigentlich in der Hinsicht, dass wir, sagen wir mal, so leben können, wie wir es gerne möchten. Und das ist eigentlich kein großer Unterschied, aber eben ohne finanzielle Sorgen. Wir müssen nicht auf den Cent gucken, wenn wir ins Kino gehen oder in Urlaub fahren. Das ist für uns eigentlich schon sehr, sehr, sehr schön. Und ansonsten hat sich wenig geändert. Also wir besitzen jetzt keine Yacht oder irgendwelchen Schnickschnack, sondern leben eigentlich grundsätzlich so wie bisher auch.
Aber Sie könnten?
Ja, eine kleine, ja.
Monopoly gibt es nun seit 90 Jahren. Wie lange wird Catan durchhalten?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, die Zeichen sind so, dass es wohl auch ja, in 20 Jahren noch eine Rolle spielen wird am Spielemarkt.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Die Spieleerfinder Klaus und Benjamin Teuber waren heute Abend meine Gäste. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin, auch für das jetzt seit 7 Jahren entwickelte und hoffentlich bald marktreife Spiel.
Vielen Dank.
Ja, danke schön. Ja.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Jean Hund verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.